Heute am dritten Jahrestag des russischen Großangriffs sieht es nicht besonders gut aus für die Ukraine. US-Präsident Donald Trump schlägt sich mit seinem Alleingang in Sachen Friedensverhandlungen, wie er sie nennt, auf die Seite von Wladimir Putin. Und heute sind zahlreiche Regierungschefs zu einer Konferenz in Kiew eingetroffen, setzen damit ein klares solidarisches Zeichen. Professor Gwendolin Sasse ist Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buches Russlands Krieg gegen die Ukraine, Hintergründe, Ereignisse, Folgen, letztes Jahr bei CH Beck erschienen. Und sie ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Mit ihr bin ich jetzt verbunden auf Radio 3. Ich grüße Sie, Frau Sasse. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Grundsätzlich erstmal die Frage, haben die Europäer Donald Trump unterschätzt, was seine Vorstellung von einem, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Frieden angeht?
Sie haben auf jeden Fall das Tempo unterschätzt, mit dem Donald Trump losgelegt hat und dass er sich so schnell mit Wladimir Putin auf einige Dinge zu einigen scheint, die keinen Platz für die Ukraine und europäische Staaten am Verhandlungstisch lassen. Das hat Europa leider überrollt.
Heute also treffen sich westliche Regierungschefs, aber nicht nur westliche, also ja ganz europäisch, aber auch der kanadische Ministerpräsident Trudeau ist dabei zu einer Konferenz in Kiew. Man wolle zeitnah einen umfassenden Plan vorstellen, wie die Rüstungsproduktion und die Verteidigungsfähigkeiten der EU ausgebaut werden könnten. Das verkündete zumindest EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wie wird sich denn Deutschland bzw. Europa gegenüber Trump und seinem Vorstoß für einen Diktatfrieden positionieren und vor allem positionieren können?
Man versucht jetzt in der Tat in dieser beschleunigten Situation Donald Trump und Putin etwas entgegenzusetzen beziehungsweise darauf hinzuwirken, dass doch europäische Staaten, vermutlich eine Koalition der Willigen, also nicht die gesamte EU und wie Sie eben auch schon sagten, auch Staaten über die EU hinaus, auch Großbritannien nimmt dort schon eine wichtige Rolle ein. Man will also versuchen, sich dort in diesen Prozess einzubringen und auch ganz klar, besonders heute, am heutigen traurigen Jahrestag der Vollinvasion, die vor 3 Jahren begann, und der Krieg geht ja schon seit 11 Jahren, das müssen wir heute auch wieder erinnern. 2014. Da will man ganz klar in Kiew heute auch ein Zeichen setzen, zum einen eben auch gegen Trumps Versuche, Russlands Rolle als Aggressor kleinzureden. Darum geht es heute ganz besonders und eben auch finanzielle Hilfen weiterhin zuzusagen und auch militärische Unterstützung zuzusagen. Das sind alles wichtige Zeichen der Solidarität, insbesondere, dass so viele SpitzenpolitikerInnen aus der EU und auch darüber hinaus in Kiew sind oder auch noch online dazugeschaltet werden. Aber die eigentlichen Herausforderungen werden dadurch nicht kleiner. Also man muss sich erst einmal auf Dinge wie die militärische Produktion, finanzielle Mittel für Waffenlieferungen, die demnächst ein großes Loch, das die USA lassen werden, stopfen sollen. Ob sie das überhaupt können, ist sehr ungewiss. Das heißt, es sind gerade beschleunigte Versuche, Dinge auf den Weg zu bringen, die idealerweise schon auf den Weg gebracht worden wären vor einiger Zeit. Aber man versucht es jetzt und an verschiedenen Orten gleichzeitig. In Brüssel tagten die EU-Außenminister, Macron wird in Washington erwartet, später in der Woche der britische Premierminister. Man versucht es jetzt wirklich auf allen Kanälen, aber darin sieht man natürlich, darin spiegelt sich auch eine Art Verzweiflung, dass man versuchen muss, so viel wie möglich schnell zu schaffen.
Ja, eine Verzweiflung, sagen Sie. Welche Möglichkeiten oder besser, welche Handlungsoption halten Sie denn überhaupt für realistisch?
Also ich halte es für realistisch, die finanzielle Unterstützung der Ukraine und damit auch die Möglichkeit militärischer Unterstützung und militärischer Produktion sowohl in der Ukraine, die ja sehr viel, auch sehr günstig und schnell selbst produziert, aber dafür auch finanzielle Unterstützung braucht aus Europa und anderen unterstützenden Staaten, dass man das hochfahren kann. Man muss dafür sowohl auf EU-Ebene als auch in einzelnen Mitgliedstaaten oder anderen Staaten über die EU hinaus ganz anders über Finanzierung nachdenken und auch Verschuldung nachdenken. Und diese Krisenmechanismen, die gibt es, die wurden auch auf EU-Ebene während der Pandemie angewandt. Auch in vielen Mitgliedstaaten gibt es diese Mechanismen. In Deutschland nenne ich nur das Stichwort Schuldenbremse. Damit kann man natürlich nicht wirklich Krisenpolitik betreiben. Aber wenn man eine andere Diskussion beginnt, und diese Diskussion hat begonnen, auch auf EU-Ebene, dann ist durchaus mehr möglich. Aber es passiert eigentlich alles jetzt etwas spät, wenn man sich das Tempo anguckt, mit dem Trump und Putin vorgelegt haben. Aber diese Signale zu setzen, die sagen vermutlich auch in Washington etwas aus. Und so muss man sich einfach darauf auch einstellen, dass man selber eine eigenständige Politik gegenüber der Ukraine und mit der Ukraine planen muss und nicht jetzt darauf warten kann, was der nächste Schritt genau in den Gesprächen zwischen Wladimir Putin und Trump sein werden.
Ja, offenbar wird Europa von den USA derzeit nicht als gleichberechtigter Partner für etwaige Friedensverhandlungen angesehen. Das mussten wir bitter erstmal zur Kenntnis nehmen in den letzten Tagen. Auf was sollten die Europäer den USA gegenüber Russland sowieso drängen?
Also sie müssen auf jeden Fall versuchen, und darum geht es auch in den Reisen von Macron und Starmer diese Woche, ihnen auch den USA klar machen, dass natürlich Gespräche mit Putin auf keinen Fall einen wirklich durchsetzbaren Frieden, einen gesicherten Frieden in der Ukraine ermöglichen. Und dass dadurch, dass er sich jetzt schon Putins und Russlands Rhetorik, Staatsrhetorik zu eigen macht und auch alle Punkte, die Russland eigentlich erst noch hätte verhandeln müssen, schon gleich vom Tisch nimmt, wie zum Beispiel die NATO-Mitgliedschaft, überhaupt irgendwelche Sicherheitsgarantien militärischer Art für die Ukraine vom Tisch genommen sind, dass er dadurch nicht stärker auch auf internationaler Ebene wird, insbesondere wenn wir auch an Beziehungen zu China denken. Also diese Argumente wird man versuchen, gegenüber Trump geltend zu machen. Ob das wirkt, wird man sehen, aber eventuell könnte die Aussicht, dass eben ein Frieden auch irgendwie umgesetzt werden muss und sonst lässt er sich nicht als Erfolg verkaufen, ja doch jemanden wie Trump erreichen. Aber momentan muss man sagen, sind das alles so kleine Dinge, an die man sich hält. Die Dynamik geht gerade in eine andere Richtung und sie geht vor allem für die Ukraine in eine andere Richtung.
Ja, das ist richtig. Sie haben gerade auch schon dieses sehr verstörende Narrativ Trumps angedeutet, die Übernahme des russischen Narrativs. Wer schuld sei an diesem Krieg, der beschuldigt Volodymyr Zelensky, der habe die USA überredet, Unsummen in einen Krieg zu pumpen. Ich zitiere, der nie gewonnen werden konnte, der nie beginnen musste. Trump hat mit seinen prorussischen Vorstößen nun ein rasantes Tempo vorgelegt. Auch das haben Sie mehrfach betont. Was müssen denn UkrainerInnen befürchten, wenn Sie sagen, sie haben einiges zu befürchten?
Zum einen ist die Lage vor Ort an der Front noch nicht ganz kritisch, aber die Ukrainer sind stark unter Druck. Und wenn insbesondere militärische Unterstützung durch die USA, die in diesem Frühjahr mehr oder weniger auslaufen wird, nicht ersetzt werden kann oder dem etwas zumindest entgegengesetzt wird, dann droht der Ukraine wirklich ein Zusammenbruch an verschiedenen Teilen der Fronten, vielleicht bis Mitte des Jahres, vielleicht geht es auch etwas länger, aber so düster sind die Prognosen. Also es besteht jetzt nicht sofort die Gefahr eines Frontdurchbruchs, aber in Donetsk, in Kharkiv, in Cherson wird von russischer Seite weiter Druck aufgebaut und dem wird man ohne weitere oder auch hochgefahrene Militärproduktion in der Ukraine mit westlicher Unterstützung und westlichen Waffenlieferungen nicht mehr lange viel entgegensetzen können. Das ist die eine große Sorge. Die andere Sorge ist natürlich, dass jetzt zwischen Trump und Putin ein Diktatfrieden verhandelt wird. Jetzt wird der Krieg sozusagen eingefroren. Das kann er eigentlich gar nicht. Das wissen wir auch schon aus dem Krieg im Donbass, dass das nicht gelungen ist. Und vor allem müsste ein Frieden oder eine Waffenruhe, sagen wir mal, das wäre der erste Schritt, auch abgesichert werden. Und das ist der nächste große Punkt. Und da kommen die Sicherheitsgarantien ins Spiel. Das heißt, die Ukraine, Zelensky signalisieren die ganze Zeit, dass dieses Jahr das Jahr eines Friedens werden soll. Also sie sind ja durchaus bereit dazu. Aber das größte Thema sind eben die Sicherheitsgarantien. Wie wird das abgesichert? Und wenn es nicht sofort um NATO-Mitgliedschaft geht, dann muss das anders militärisch abgesichert werden. Und da sehen sich auch die Diskussionen über mögliche europäische Friedenstruppen, die eigentlich etwas absurd sind, weil noch gar keine Details bekannt sind, was da genau, welche Linie abgesichert werden soll. Aber selbst diese Art der Diskussion funktioniert eigentlich nur, wenn im Hintergrund auch die Absicherung der USA stehen. Also darum wird es auch immer wieder gehen in den Gesprächen mit Trump, auch wenn eingefordert wird und auch nicht zu Unrecht eingefordert wird, dass Europa mehr für die eigene Verteidigung tun muss, sich auch einbringen muss in die Absicherung eines Friedens, dann müssen dahinter, damit das funktioniert, auch die USA stehen. Das stehen sie bisher nicht.
Ja, der Einsatz von möglichen Friedenstruppen, der wird in verschiedenen Ländern der EU, aber auch außerhalb Großbritannien nämlich diskutiert, beziehungsweise einige Länder haben schon gesagt, durchaus möglich, andere weniger. Wie viel Hoffnung, Frau Sasse, setzen andere EU-Länder auf eine neue Bundesregierung in dieser Situation, um nochmal auf Deutschland zu schauen?
Von Deutschland wird erwartet, dass es auf jeden Fall eine wichtige Rolle in Europa, in der EU und auch darüber hinaus einnimmt. Und das konnte die deutsche Bundesregierung in den letzten Monaten nicht. Überhaupt eigentlich keine Regierung zu haben bis zum Ende der eigentlichen Amtszeit ist in diesen schwierigen geopolitischen Zeiten wirklich ein Problem. Und natürlich wird es auch jetzt noch dauern, bis eine Regierung wirklich steht. Und diese Zeit hat man eigentlich nicht. Ich nehme an, dass es wird ja wohl auf den Kanzler Merz hinauslaufen. Ich gehe davon aus, dass Merz und Scholz sich schon eng absprechen werden, dass man also versuchen wird, diesem Eindruck, dass Deutschland eigentlich gerade nicht handlungsfähig ist, innenpolitisch und vor allem auf internationaler Ebene etwas entgegenzusetzen. Aber die Herausforderungen sind groß, aber auch die Erwartungen, dass Deutschland sich klar positioniert.
Dann möchte ich Sie zum Schluss fragen, was geben Sie der neuen Bundesregierung, wie auch immer sie dann aussehen wird, aber es ist ja fast absehbar in Sachen Ukraine und Russland, mit auf den Weg?
Heute hat Trump verlauten lassen, dass es ein großer Tag für Deutschland sei, dass konservative Kräfte gewonnen haben. Er hat natürlich vor allem die AfD im Blick und nicht so sehr die CDU und Merz, oder er denkt sie vielleicht auch nicht besonders differenziert. Und da ist jetzt natürlich die Herausforderung, das ganz klarzustellen, dass Friedrich Merz, wie er es auch immer wieder im Wahlkampf und davor klargestellt hat, er ist ganz klar auf der Seite der Ukraine. Er hat sich stärker als Scholz für militärische Unterstützung ausgesprochen. Wir erinnern uns auch an die Unterstützung für Taurus-Lieferungen, die Kanzler Scholz nicht wollte. Er hat gesagt, er beteiligt sich an der Diskussion über europäische Friedenstruppen. Das heißt, diese ganzen Zeichen stehen erst einmal für das, was jetzt als Signal nötig ist, gut. Aber eine Regierungsfindung dauert trotzdem und kostet Zeit. Und man wird darauf warten, dass wirklich auch in der Umsetzung von Deutschland sowohl finanziell als auch in der militärischen Unterstützung schnell Antworten kommen.
Heute am dritten Jahrestag des großrussischen Angriffskrieges und am Tag nach den Bundestagswahlen habe ich mit der Politikwissenschaftlerin und Osteuropa-Expertin Professor Gwendolin Sasse auf Radio 3 gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Sasse.
Vielen Dank.